Für mich war ja das entscheidend, dass ich von Lateinamerika gekommen bin, von Peru. Ich habe sowohl in Elendsvierteln gelebt und gearbeitet und als auch in den Anden Perus mit den Campesino-Gemeinden. Ohne die Glaubensschule, ohne die Lebensschule, ohne diese Erfahrung der Armen, wie sie leben und sich durchfristen müssen, wie sie ihr Glauben aber in schwierigen Situationen gestalten, hätte ich meine Arbeit nicht machen können.
Miserior gilt ja als das weltweit größte kirchliche Entwicklungshilfswerk. Wofür steht Miserior und was ist denn sein Grundanliegen?
Erstens, es kommt darauf an, die Menschen müssen zu essen haben. Das tägliche Brot darf nicht auf den Tischen der Armen fehlen. Das hat Johannes Paul II. Bei seinem Besuch in Lima vor den Elendsviertelbewohnern ausgedrückt. Der Hunger nach Gott soll wachsen, aber es muss alles getan werden, damit der Hunger verschwinde, den die Menschen haben, dadurch, dass sie kein tägliches Brot haben. Und das, hat er gesagt, das ist ein göttliches Recht, das wir im Vater Unser bekennen. Und ich glaube, mein Einsatz ging eben darum, mitzuarbeiten in den vielen Miserior-Projekten, dass sowohl in Afrika als auch in Lateinamerika und wie in Asien eine Landwirtschaft möglich ist, dass sich die Menschen selber ernähren können. Dann ist doch ein unglaublicher Skandal, dass dort, wo die Nahrungsmittel produziert werden, die meisten Menschen hungern. Genauso ist es mit dem Trinkwasser oder mit der Gesundheitsversorgung. Wenn wir überlegen, dass im Subsahara-Afrika jede 19. Frau stirbt während der Schwangerschaft oder bei der Geburt, ist doch ein Skandal, wenn wir überlegen, dass wir die Millenniumsentwicklungsziele verabschiedet haben.
Miserior als katholisches Werk ist ja auch ganz vorne mit dabei, in Entwicklungsländern grundlegende Menschenrechte zu verteidigen und die Sensibilität für die Würde jedes Menschen zu erhöhen. Mit welchen Mitteln kann man das denn?
Benedikt XVI. Hat eine wunderbare Rede gehalten vor der UN zum Jubiläum der UN und hat da eben nochmal die Menschenrechte eingefordert und hat eben auch von der Schutzpflicht der Regierungen für die Armen gesprochen. Und das ist mir so eingegangen und das habe ich auch x-mal aufgebracht während dieser Zeit, war die Wahrheitsversöhnungskommission in verschiedenen Ländern Lateinamerikas oder Afrikas. Wenn Menschen gelitten haben, während Kriegsphasen, wo es furchtbar zugegangen ist. Ich selber habe eine Kriegsphase mitbekommen und wo man merkt, hier wird überhaupt kein Recht eingehalten. Und dass dann die Regierungen die Schutzpflicht verletzen, weil sie selber terroristische Gewalt anwenden, da setzt sich Miserior ein und arbeitet mit Stützkommissionen, damit Versöhnung möglich werde, gerade nach solchen traumatischen Erfahrungen wie Kriegen. Und da konnte ich also während dieser Phase sehr viel machen, sei es in Liberia, sei es in Ruanda, Burundi, im Kongo vor allem. Und das war dann auch so eine Sache, wo wir vorangekommen sind im Kongo, wo wir versucht haben, die Bischofskonferenz dort zu stützen bei der Begleitung der Wahlen. Wenn wir überlegen, dass 1997 bis 2002 4 Millionen Menschen umgekommen sind in diesen kriegerischen Auseinandersetzungen, das ist furchtbar. Und dann zu unterstützen die Bischofskonferenz, wir haben geholfen, dass 50.000 Wahlhelfer bei der ersten Wahl dabei waren, bei der zweiten Wahl 30.000 Wahlhelfer.
Miserior hat nicht weniger als 2.600 Partnerorganisationen auf den Südkontinenten. Ein ziemlich beeindruckendes Netzwerk. Warum ist es so entscheidend, dass der Norden den Süden nicht aus dem Blick verliert?
Die Armen sitzen nicht am Tisch der G7, der G8 oder der G20. Deshalb habe ich versucht, eben mit den kontinentalen Zusammenschlüssen der Bischofskonferenzen von Afrika, Asien, Lateinamerika, der Pazifikregion, so etwas wie ein Süd-Süd-Dialog über herausfordernde Fragen anzustreben, zum Beispiel Klimawandel. Dass dann die Kirche diese Stimme der Armen einbringt bei den Politikern im Norden und aber auch in den Kirchen im Norden, damit man Rücksicht nimmt auf das, damit alle wirklich Mensch sein können.